unser Glaube ein Reichtum, liebe Geschwister, ein Schatz, den wir zwar in irdenen Gefäßen tragen, also jeder, der da leibt und lebt und weiß, dass er gläubig ist, natürlich kann man so und so und so gläubig sein, aber der in seinem Herzen wirklich, was wir gerade in der Einleitung etwa gehört haben, es im Herzen trägt, dass der Name des lebendigen Gottes, der uns hineingenommen hat in sein Wesen, in seine Liebe, im Reden durch die Propheten, dem er sich geoffenbart hat und in seinem Sohn Jeschua, dass wir diesen Namen nicht schlecht machen nach außen, weil wir ja von ihm wissen. Ich kann ja jemanden nur schlecht machen, wenn ich von ihm Dinge weiß und die dann schlecht mache. Und wenn ich von jemandem nichts weiß, kann ich ihn eigentlich auch nicht schlecht machen. Also, Bruder Armin hatte sehr recht. Und es ist so, vom Anfang an in der Bibel sehen wir, wie sehr den Gläubigen daran gelegen war, den Auserwählten, wir haben gestern Morgen und am ersten Abend auch von der Auswahl gesprochen, die nicht andere ausschließt, die letztendlich dann alle mit einbezieht. Und mit dieser Auserwählung und Verheißungen hat der himmlische Vater ja sein Wesen kundgetan. Und da war es den Gläubigen auch so sehr am Herzen gelegen, wie können wir diesen Gott im Herzen bewahren, ihm gehorchen, ihm folgen, zu ihm stehen, in guten wie in bösen Tagen, damit er seine Wege mit uns ausführen kann. Und wir haben ja gelesen, nach der Aussage im 5. Buch Mose, Kapitel 32, denn den Namen Jahwes rufe ich aus, gebt Ehre oder gebt Größe unserem Gott. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Und wir haben versucht darzustellen, oder ich habe versucht darzustellen, dass wir das auch im Herzen tragen, glauben, auch wenn es uns manchmal am Tage und manchmal in der Nacht schlecht geht. Wenn es uns manchmal ganze Zeiten über schlecht geht oder wir es als nicht gut empfinden, sogar Schmerzen haben, Leiden, Umstände, Nöte, die uns arg bedrängen, dass wir innerlich immer wieder zu diesem Bekenntnis finden, in uns drin, mein Gott ist der Gott des Lebens. Mein Gott macht keine Fehler. Mein Gott macht alles gut für mich und selbst das, was ich als böse empfinde und erlebe, muss letztendlich der Ehre Gottes dienen, mir zum Heil und Segen. Das ist ein Grundcredo, das wir schon von den ersten Seiten an, der Bibel an, lesen, bis zuletzt. Und jeder von uns, der diese Dinge im Herzen trägt, weiß, wie sehr er gesegnet ist. Wie sehr sein Leben froher wird, inmitten auch von Mühseligkeiten und Leiden. Nicht? Also, unser Glaube, unser Credo, könnte man sagen, wird lateinisch gesprochen. Und wir haben gestern Morgen vor allem Stellen zitiert, die Erwählungsweise Gottes, sein Wesen darstellen. Wir haben zum Beispiel Psalm 74, 2, dann auch am Abend nochmals zitiert, wie es dem Psalmist wichtig ist, dass das, was er, der lebendige Gott, erwählt hat, dass das, diese Gemeinde, diese Erwählte, auch ihm entspricht, nach seinem Willen. Weil er sie manchmal in Gerichte hineinschickt, damit sie wieder zubereitet, geläutert wird und wieder fähig wird, nach Gott zu schreien, nach seinem lebendigen Namen und dann wieder seine Wege geht. Ich denke, so geht es uns auch manchmal, wobei wir hier sehr vorsichtig sein wollen, in dem Zusammenhang, das heißt, Zusammenhang der Leiden und Dinge, die nicht gehen, das heißt nicht immer, dass uns Gott jetzt züchtigt und richtet, herrichtet. also als in Form von Strafe, nicht? Als ich Pfingstprediger war, haben wir das oft gehört. Ja, du bist krank oder du hast Sorgen, du hast Nöte, du hast Leiden, du hast schlaflose Nächte. Etwas stimmt bei dir nicht. Du entsprichst nicht dem Willen Gottes. Aber mit dem Willen Gottes war jeweils gemeint der Wille dieser Organisation. Man wollte die Leute so manipuliert sehen, so haben wie die Organisation. Also diese Kirche nach ihren Statuten denkt und glaubt. Und so hatte man immer ein Alibi, jemanden unter Druck zu setzen, wenn es ihm nicht gut gegangen ist. Nicht? Man hat ihm gesagt, ja, ja, indirekt und sprichst nicht unseren Statuten. Darum hast du das, nicht? Also da würde ich sehr vorsichtig sein. Aber wir haben auch gelernt im Laufe der Zeit, je tiefer man hineinwächst ins Wort Gottes, das kann mal sein, das muss aber nicht immer so sein oder ist meistens nicht so für Gläubige, nicht? Das ist eine Erfahrung. Wir haben gestern Morgen ja von der wunderbaren Erwählung gesprochen, fängt an mit Israel und geht durch die ganze Bibel hindurch. Und Gott wirkt sein Heil für die ganze Menschheit nie außerhalb dieser Erwählten von Anfang an, die sich ja rein menschlich gesehen auch vermehren und in der ganzen Welt ausgebreitet haben. Aber da wollen wir jetzt nicht wieder zurückkommen. Wir haben gehört, dass der Glaube eigentlich dazu dient, wenn wir das, was wir an Glauben in uns tragen, einander zu befestigen auf dem Weg, zu trösten, zu ermutigen, indem wir eben das Wesen dieses Namens, dieses Gottes, auch immer wieder miteinander austauschen. Auch seine Heilsziele, Heilspläne austauschen. Das macht uns froh, das macht uns mutig. Überall auf der Welt haben Erwählte, Herausgerufene, überall auf der Welt ein unterschiedliches Glaubenswachstum. Und das wird sehr oft übersehen. Darum haben wir innerhalb der Gläubigen so viel Streit. Weil zu schnell der Einzelne alles haben möchte oder alle haben möchte, wie er glaubt und denkt. Verstehen wir? Das ist eine Versuchung, die ist in uns drin. Wenn es über das Austauschen hinaus darum geht, wie kann ich jetzt den anderen drehen, kehren, drücken, biegen, brechen, bis er so glaubt wie ich. Bis er den Erkenntnisstand hat wie ich. Darum war es unserem lieben Heiland Joshua und auch dem Paulus und anderen wichtig, sehr wichtig, dass alles in Liebe geschieht. Dass jeder seinen Glaubensstand äußern darf und dass jeder ihn respektiert. Wir haben ja gesagt, jeder, der auch an die rechtfertigende Gnade allein aus Glauben glaubt, über Golgatha, nicht, dass wir nichts zu rühmen haben, alles aus Gnade, gewirkt vom Vater, im Reden der Propheten und in seinem Sohn Joshua am Marterpfahl. Wenn wir das ja glauben, dann ist das Wachstum so unterschiedlich. Und wenn wir die richtige Einstellung haben, dann können wir unter solchen Gläubigen uns immer wieder erbauen. Erbauen. Wir haben ja betont, natürlich, wenn eine Gemeinschaft die rechtfertigende Gnade allein aus Glauben, also das Werk der Erlösung allein von oben an uns herangeschenkt oder hereingeschenkt, leugnet und sagt, nein, der Mensch steht über Gott, der Mensch muss sich das Heil durch Werke, Sakramente erwirken, wie wir heute Abend dann auch im Sakrament der letzten Ölung sehen werden, da kann man keine Gemeinschaft haben. Weil da hat auch Gott keine Gemeinschaft. Er liebt diese Menschen zwar, aber weil hier der Widerpart, der Widergeist wirkt und unseren großen Gott und seinen Namen immer ganz klein macht und sich selbst hochstellt über Gott durch religiöse Lehren, Rituale, Vorschriften, Vorstellungen, und das finden wir natürlich überall im Heidentum. Auch aber Ansätze innerhalb auch der christlichen Kirchen und Gemeinschaften. Und die katholische Kirche ist hier brutal offen und sagt, es gibt keine rechtfertigende Gnade allein aus Glauben. Und sagt ja, wie wir heute Abend sehen werden, wer das glaubt, der ist für immer verdammt. nicht? Denn wir geben das Heil. Wir rühmen uns darin. Aber Paulus, auch Jeschua natürlich, sagt, es gibt da nichts zu rühmen. Alles ist Erwählung und Herausrufung. Und innerhalb dieser, noch einmal, gibt es eben ein wunderbares Glaubenswachstum. Ich frage mich manchmal so, wenn ich Gläubigen begegne, auch im Zug, wenn es mal zum Gespräch kommt, denke ich, wie hat es bei dem angefangen? Und wie hat es bei dem angefangen? Ja, wie war denn das? Wo sind wir hineingeboren worden? Hat uns jemand gefragt? Doch keiner und niemand. Wir sind alle irgendwo hineingeboren worden. Sind nicht gefragt worden, welche Eltern wir haben möchten. Ja, wo kämen wir hin, wenn man da vorher auswählen könnte? Das gäbe ein Schlamassel. Nicht? Wir sind auch nicht gefragt worden, wie groß und wie klein, wie dick und wie dünn wir sein möchten. Ha ja, da sind wir. Und man spricht heute mehr denn je von der Gene. Und das stimmt ja weitgehend auch. Das ist höchst interessant. Dadurch wird ja eigentlich die Größe unseres Schöpfers noch größer gemacht durch die moderne Forschung. Sie hat zwar eine andere Absicht, aber für die Gläubigen, wir schauen dahinter, wir sehen, dass die Genforschung eigentlich den allmächtigen Gott, unseren himmlischen Vater, Gott und Vater Jeschua, noch größer macht. Sie merken es nicht, sie wollen ihn ja klein machen. Nicht alle, entschuldigt, das war jetzt auch nicht gut, nicht alle Forscher, aber die meisten. Ohne böse Absicht wollen sich selbst verwirklichen und eine neue Menschheit herzaubern, die auch einmal nicht mehr sterben sollte. Für uns Gläubige ist die moderne Genforschung eigentlich ein Zeichen, eine Hilfe, wie gewaltig groß unser Schöpfer ist. Wie reich. Wir kommen da gar nicht mehr mit. Auf jeden Fall, wir hatten keine Wahl. Da sind wir. Wir schauen einander an und jeder hat die Physiognomie, das äußere Aussehen vom Vater oder von der Mutter oder vom Großvater oder Großmutter. Und wie oft, wenn wir durch bekannte Dörfer gehen und so, oder wenn man eine Zeit lang vom Dorf weg war und geht wieder ins Dorf und sieht da die Kinder, kann man sagen, ah, der ist von dem und ich von jener Frau und so weiter. Kann man manchmal sehen, nicht? Ja, also ich will damit sagen, so vieles ist uns gegeben, wir hatten nichts dazu zu sagen. Und so waren auch die Anfänge des Glaubens, denke ich. Also ich bin jetzt in einem katholischen Tal hineingeboren worden. Naja, hatte nichts zu entscheiden. Dann wurde ich am dritten Tag, glaube ich, manchmal war es schon gleich nach der Geburt. Kaum war das Kind geboren, hat man es schnell in die Kirche geschleppt, weil die Kirche sagte, wehe, wenn es stirbt, kommt es dann in die Hölle, dann seid ihr Eltern schuld. Also die Mutter musste manchmal beim Gebären zünftig helfen, damit es schnell getauft wird. Oder wenn, früher war es bei uns so, also nicht nur bei uns, überall in der katholischen Welt, bis 1700 und 1800, wenn eine Mutter den Eindruck hatte, dass das Kindlein im Leib stirbt, dann musste der Priester her und hat durch die Scheide hindurch Wasser hinein gepumpt und das Kind dann so getauft. Mit einem Schlauch hat man Wasser rein und taufe im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ne? Damit das Kindlein ja in den Himmel kommt. Nicht? Ja, stell euch vor, psychisch für eine Mutter ein Kindlein zu gebären, das nicht getauft ist durch den katholischen Priester, war verdammt, war verloren, nicht? Also solche Dinge gab es. Also wir sehen, und die Leute haben gemeint, das sei der Wille vom höchsten Gott. Wisst ihr, wie man da Gott schrecklich schlecht gemacht hat, diesen Gott der Bibel? Warum heute Massen von Menschen nichts mehr wissen wollen vom Christentum? Und jedes Jahr Zehntausende zum Islam übertreten, ist nicht verwunderlich. Ist ein Gericht. Jetzt kommt die Quittung. Gell? Warum Massen zum Buddhismus laufen, zum Dalai Lama? Und die Kirche, katholische Kirche, der Papst macht innerlich die Faust im Sack gegen den Dalai Lama, aber muss nach außen schön, ja, schön lächeln und ihn willkommen heißen. Aber am liebsten würden sie ihn nicht. Das sind alles Gerichte. Dass Massenmenschen im Humanismus, also den Humanismus hochhalten, ja natürlich, wenn ich zurückblicke in die Christenheit, kann es ja gar nicht anders sein. Verstehen wir, weil der Name des allmächtigen Gottes, unseres Gottes, des Gottes und Vaters Jeschuas, so verhundert worden ist über Jahrtausende, weil man sich im 4. Jahrhundert von ihm losgesagt hat, nicht mit aller Wucht und Radikalität, mit aller Bosheit, mit aller Wissenschaft und Theologie und was man da alles zur Hand hatte. Jetzt kommt die Retourkutsche, nicht? Und das Christentum trägt hier natürlich schon die Verantwortung, ist ganz klar. Darum ist der Islam und all diese Entwicklungen auch Gerichte über die Christenheit. Und es scheint höchste Zeit zu sein. Also wenn ich solches zurückverfolge, naja, wenn man ein Kind gleich schnell taufen muss, das ist unser Glaube, sagte man. Schnell taufen, dann ist es gerettet. Und so waren alle an irgendwelche kirchlichen Autoritäten gebunden. Dabei wissen wir, dass die Säuglingstaufe eine Fluchtaufe ist, nicht? Eigentlich eine gotteslästerliche Handlung. Aber man hat es dann fromm, theologisch, kirchlich gemacht, etabliert, nicht? Und jetzt meinen viele, naja, das ist biblisch begründet. Das ist ein furchtbarer Glaube, verstehen wir, den himmlischen Vater schändet. Aber man hat es einfach kirchlich etabliert, den Leuten so präsentiert. Wir kennen ja diese Taufen im Isis-Kult, die gab es ja alle schon im Isis-Kult, im Moloch-Kult, nicht? Haben wir schon oft erwähnt. Und da die katholische Kirche nichts mehr mit dem Gott Israel zu tun haben wollte, hat man diese Taufen wieder eingeführt, aber ihnen eine neue Prägung, neue Form gegeben. Aber die Absicht ist immer dieselbe, wir wirken das Heil, wir schaffen das Heil. Ich bin heute froh, kann ich sagen, das ist nicht mein Glaube. Davon habe ich mich vor Zeugen losgesagt, von Säuglingstaufe, von all diesen Dingen, die anscheinend mir die Gottesbeziehung erbringen sollten, nicht? Nein. Das ist der antichristliche Geist, der Geist, der versklavt. Das ist nicht mein Glaube mehr. Das war mein Glaube. Dann, ja, wir sind getauft worden, vielleicht alle. Ich weiß nicht, wer hier als Säugling getauft worden ist. Und nach katholischem Verständnis sind wir als Kinder ganz früh unterwiesen worden, so geht das und so und so und so, nicht? Und wir hatten automatisch den richtigen Glauben. Mit 6, 7 Jahren haben wir an der ersten Kommunion teilnehmen dürfen. Auch wieder dieses Phänomen, die Hostie, die Sonnenscheibe des Mithras-Kultes, nicht? Kam ja aus Persien, hat sich schnell entwickelt über die ganze Welt. Der Sonnenkult ist auch naheliegend. Die Sonne war das größte Phänomen, das man eigentlich jeden Tag sah. Und da hat man diese Sonne vergottet, nicht? Und hat die Sonne dargestellt durch Scheiben. Ist ja ganz klar, nicht? Die Babylonier hatten die Sonne ganz früh, waren ja hohe Gelehrte, Forscher, Astronomen, und da haben sie diese Dinge symbolisch dargestellt, und man fing an, sie anzubeten. Im kleinen Raum, in Hallen, in Tempeln. Und damit wurde viel verbunden, verflochten, das war ihr Glaube. Nicht? Man hat also die großen Gestirne, das, was Gott geschaffen hat, der Schöpfer, aber weil man von ihm nichts mehr wusste, dargestellt. Und man hat gewaltige Dinge erforscht in der Astronomie. Die Chaldäer, Babylonier, nicht? Und so fing man an, die Sonne darzustellen. Und die Sonne wurde dann mit einem Kreuz versehen. Warum? Man hat dann die 4 Jahreszeiten in die Sonne hineingeteilt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter und hat sie durch ein Kreuz geteilt. Und dann wurde sehr früh das Kreuz zum Anbetungsgegenstand, zum Fetisch. Und die Christen hatten ja 300 Jahre kein Kreuz. Das wäre für einen Juden unvorstellbar gewesen, der an den Messias glaubte, also Christ war, ein Ding anzubeten. Sogar, wenn man noch gesagt hätte, er ist daran gestorben. Niemals. Das sind Zeichen, verstehen wir? Das ist ein Glaube. Und dann im 4. Jahrhundert führt man das Kreuz ein. Und jetzt wird es zum festen Zeichen. Konstantin sagt, wer dieses chaldäische Zeichen nicht hat, ist kein Staatsbürger, kein römischer Staatsbürger. Und dann kommt eins nach dem anderen und die Bischöfe gehen mit. Man wollte nur weg vom Judentum, weg von der Bibel, nicht? Ja. Und darum haben wir es heute, liebe Geschwister, so schwer, so unendlich schwer, zurück zu den Wurzeln des Glaubens zu finden. Wir sind entsetzt über Dinge. Also wenn ich den Leuten vom Kreuz rede, dass die Erlösung in Jeschua ist, natürlich am Marterpfahl, aber dass es nicht darum geht, ein Ding zu verehren, da sind viele entsetzt. Wenn man das von Kindesbeinen hört, man etwas, wo wir hineingeboren sind, und es wird uns gesagt, das ist es, das Zeichen ist es, nicht? Ja, natürlich, damals, als unser Jeschua gekreuzigt wurde, wurden etwa 8000 Juden gekreuzigt zur gleichen Zeit, nicht? Und viele Messiasse wurden gekreuzigt und so wussten viele nicht mehr, welcher ist der wahre Messias. Und hat Paulus auch bestätigt, derjenige, der da gepfählt worden ist. Es war ein Bestimmter, nicht? Weil andere wurden erstochen, andere wurden erdrängt und der Mann wusste nicht, wer ist jetzt der echte Maschiach, nicht? Der Gesalbte des Vaters. Der ertränkt worden ist oder der aufgehängt worden ist oder der erstochen worden ist, da sagt Paulus, nein, derjenige, der gepfählt worden ist, unter diesen 8000, nicht quasi, damit damals, weil man nicht wusste, wer war jetzt wirklich der Wahre, der Messias, der Gesalbte vom Vater. Verstehen, diese Dinge sind dann alle untergegangen, die hat man weggetan und hat daraus dann einen Kult gemacht aus Zeichen und Dingen. Und es ist schön, wenn wir wissen dürfen, ich habe das Heil in Jeschua, den Gepfählten. Aber macht daraus nicht aus dem Pfahl plötzlich ein Ding, ein Anbetungsgegenstand, ein Gegenstand der Verherrlichung. Das ist dann wieder, fallen wir zurück ins chaldäische Denken. Und das ist nicht einfach, aber die Jugend heute, verstehen wir, die steht in diesen Auseinandersetzungen drin. Mein Sohn hat mich vor einem Jahr ungefähr, hat er uns gefragt, da war er 18, und hat gesagt, Papa, was ist jetzt eigentlich unser Glaube? Denn ich habe im Internet, es gibt so Jugendorganisationen, Christen und Moslems zusammen, die forschen nach der Wahrheit. Da sagt mir der Nathanael, da müsst ihr unbedingt im Internet schauen. Jetzt haben die herausgefunden, dass der christliche Glaube chaldäisch ist. Und dann habe ich ihn, ja, der gesagt, ihr müsst das heute noch anschauen, du Mama. Weil unser Glaube ist gar nicht, das ist gar kein echter Glaube. Und dann habe ich habe schon gewusst, um was es geht. Dann haben wir uns das angeschaut am Sonntagmorgen. Und dann habe ich gedacht, ihr habt recht. Es tut zwar vielen Christen weh, aber sie haben recht. Und dann, am Mittag kam er und sagte, und jetzt sage ich, ja, die haben recht. Da sagt er, ja, die haben recht. Sage ich, ja, Nathanael, das ist der katholische Glaube. Und solche Überreste vom katholischen Glauben findest du überall in allen Freikirchen und Kirchen. Die haben sie einfach mitbehalten. Sie haben vieles weggetan, die Reformatoren, aber haben vieles behalten. Und dann auch viele, die sich aus der Reformation herausentwickelt haben, haben immer noch gewisse Reste des chaldäischen, des babylonischen oder des ägyptischen Kultes behalten. Und da konnte ich ihm das Kreuz das dann auch erklären. Und gesagt, da haben die recht. Denn 300 Jahre lang hatte man diese Dinge nicht. Da sagt er, jetzt bin ich aber entlastet. Jetzt habe ich schon Angst gehabt. Verstehen wir? Du brauchst kein Kreuz. Gell? Also das ist ein Ding, es kommt wirklich aus Chaldäa und Ägypten. Nicht? Der Talmud trug immer ein Kreuz mit einer Schlaufe dran. Das war das Machtzeichen. Eben, Macht über Frühling, Sommer, Herbst, Winter, über die Sonne und dieses Kreuz drin, gell? Diese Einteilung, wurde zu Kultzeichen. Verstehen, das ist manchmal sehr hart, wenn man das hört, aber die Jugend ist heute sehr scharf. Also eine muslimische Gruppe, die sind ja von der Moschee aus beauftragt worden, sie sollen den christlichen Glauben mal erforschen. Und das Endresultat war, es ist ein Chaos. Der christliche Glaube ist ein Chaos. Ein Mischmasch. Da habe ich Nathanael gesagt, wir haben recht, aber gehen wir zurück zur Bibel. Hebt sich das auf. Unser Glaube muss ganz da drinnen verankert sein. Und was Gott verbietet an Zeichen, Gegenständen und Umständen, das soll uns wichtig und lieb und teuer sein. Nicht? Und dann blicken wir auf die ersten drei Jahrhunderte. Wie hat sich das entwickelt? Da hat es schon früh angefangen zu entarten. Und Paulus hat gesagt, nach mir kommen sie. Von innen, nicht? Und Johannes sagt, oder einer sagt von außen, der andere von innen. Beide Apostel, sie kommen. Und sie werden mit einer Wucht hereinkommen, so wie ganz Israel im Laufe der Geschichte immer wieder mächtig von den umliegenden Völkern und ihrem Götzendienst bedroht gewesen ist. Denken wir an Elia. Ja, was hat der für einen Kampf gehabt? Die Isabel nicht. Ja, was hat sie nach Jerusalem gebracht? Denken wir an Salomo. Salomo hat seinen Frauen im Tempel von Jerusalem hat er Moloch, diesem schrecklichen Gott, einen Tempel bauen wollen. Also Salomo ist dermaßen entartet, nicht, dass es zur Spaltung der Stämme kam. Ein furchtbares Gericht. Aber Gott hat geheißen, sofort gesagt, daraus mache ich Gutes, weil er sein Erwähltes nicht hingibt. Aber Salomo hat den schrecklichsten Götzendienst eingeführt, der bis heute wirksam ist. Wir lesen, wie Josaphat, wie Joschia, wie all diese Männer einen furchtbaren Kampf hatten, das wieder aus dem Tempel zu bringen. Die ganze Moloch der Altäre und der Tempel war voll davon. Und Gott war erzürnt über Salomo. Er hat ihm so viel Weisheit gegeben, so viel Erkenntnis. Er hatte so einen lebendigen Glauben am Anfang und ist abgedriftet, nicht? Also Salomo ist uns auch ein lebendiges Beispiel. Also wir sehen die Gefahr, dass Dinge von außen reinkommen und plötzlich gewaltig heilig und zum Wesen gehören. Das ist immer gegeben. Und als Kinder, ich weiß nicht, wie es bei euch war, wurden wir auch in Dinge hinein erzogen, sind darin aufgewachsen, haben gemeint, das sei der Wille Gottes. Und dann hat man die Dinge gedreht und gekehrt und fand man noch einen Bibelvers irgendwo, hat man den dazu getan, damit das Ganze schön verdeckt und gottgefällig rüberkommt. Und ich bin froh, dass die heutige Jugend, die geht an die Arbeit, die macht klare Sachen. Es gibt viel Negatives, es gibt aber auch viel Gutes. Die haben jetzt auch in der freievangelischen Gemeinde da hat auch eine Gruppe Moslems mit ihnen Austausch gehalten. Gell? Auch Thema Dreieinigkeit. Nicht? Da beten sie mal zu dem, dann beten sie wieder den an, dann beten sie wieder den an. Da haben die gefragt, sagt uns jetzt, ja, das müsst ihr erklären. Dann brachten sie, das kann man ja nur philosophisch erklären. Und dass die Moslems dabei lachen, ja, da haben sie recht. Denn Gott steht da auch auf ihrer Seite, denn Gott hat nie gesagt, ihr sollt anhand der Philosophie mich dreiteilen. Verstehen wir? Nur ein Beispiel. Hat er nirgendwo in der Bibel gesagt. Aber weil man sich von den Wurzeln im 4. Jahrhundert löste, fiel man zurück in die heidnischen Kulte, denn alle Heiden hatten drei Götter, in Ägypten, in Chaldea, überall. Und nun überträgt man das in die Gemeinden ab dem 4. Jahrhundert. Und zwischen 325 und 381 wird anhand der Philosophie des Hellenismus ein dreiteiliger Gott serviert, der aber doch nur einer sein soll. Ja, sowas kennt die Bibel nicht, der Hebräer überhaupt nicht. Aber das ist die Quittung, wenn man sich vom lebendigen Gott, dem lebendigen Zeugnis löst und einen anderen Glauben vermittelt. Irgendwann rächt sich das und schlägt zurück. Und das haben wir heute. Also es sind viele Dinge, die da zusammenkommen. Ich bin dankbar. Für mich war die Bibel früher, von meinem Glauben her, ein Buch, das ich nicht sehen wollte. Wir haben als Kinder immer gehört, ja, nie in der Bibel lesen. Das ist das Buch der Sekten, der Spaltungen. Ah ja, die Protestanten haben eine andere Bibel. Wir haben den Katechismus. Verstehen wir? Und so wird man als Kind geprägt von den Eltern, vom Priester und man weiß nicht, dass man ganz außerhalb des Willens Gottes steht. Warum lässt Gott das alles zu, kann man sagen? Warum geschieht denn das? Ja, er hat doch klar gesprochen. Er lässt es nicht zu. Wir Menschen machen das. Wir Menschen machen das. Wir zaubern uns vom abgefallenen Wesen her, basteln uns Wahres und Falsches zusammen. Und die christlichen Kirchen sind darin perfekt, weil wir die ganze Philosophie, die ganze Wissenschaft, alles hinein integriert haben wollen. Justin der Märtyrer im 2. Jahrhundert gilt als der große Held der ganzen katholischen Kirche, weil er als Erster, und er war eigentlich ein aufrichtiger Mann, aber er war der Überzeugung, man muss das Hellenistische mit dem Christlichen verbinden, aber das Jüdische lassen wir. Und das war der Fehler. Und so hat sich später Gott gerecht. Also ich meine, hat er sich selber eigentlich gerecht, ins Gericht gebracht, verstehen wir? Weil er hier nicht die Ordnungen Gottes in der Schrift beachtet hat. Und so gilt er heute als großer Heilige, wird jedes Jahr in der ganzen katholischen Kirche, vor allem im Klerus, gefeiert als der Mann, der durch Gottes Geist die Philosophie in die Bibel hereinbringen konnte und alles verschmelzen konnte. Er gilt als der Vater der Vermischung. Aber das ist in der katholischen Kirche ein Geschenk Gottes, verstehen wir, die Vermischung. Weil dann alle Elemente der Welt drin sind und dann haben wir die Weltkirche. Die Weltkirche, das hört ihr in den Medien. Die katholische Kirche spricht von sich immer als Weltkirche, weil sie alle heidnischen Elemente in sich trägt, alles vereint hat, weltweit. Und jetzt darauf aus ist, eben die evangelischen, die unterschiedlich tief im Wort Gottes verankert sind, zurückzuerobern. Nicht? Ja, also ich bin so dankbar, um die Heilige Schrift. Und das war ein langer Kampf. Aber heute kann ich sagen, mein Glaube ist das nicht, was aus dem Chaldäischen kommt, aus dem Ägyptischen, egal woher, aus der griechischen Philosophie. Damit habe ich nichts zu tun. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Unendlich dankbar. Ich habe Philosophie sehr geliebt. Denn man kann ja nicht Priester werden, wenn man nicht zuerst, also man darf keine Theologie studieren, wenn man nicht zuerst die Philosophie studiert. Und da merken wir doch schon, das habe ich damals ja nicht realisiert, wie verkehrt das Ganze ist. Also bevor ich die Bibel studiere, muss ich die Philosophie kennen. Das ist das Prinzip non plus ultra in der katholischen Kirche. Es wird keiner zum Priester geweiht, wenn er nicht zuerst die Philosophie studiert. Weil erst durch die Philosophie kann man alles erklären, auch die Dreieinigkeit und alles. Ohne Philosophie nicht, geht's nicht. Verstehen wir? Es geht nicht. Das war damals ja der Kampf zwischen der alexandrinischen Schule und der antiochenischen. Die Antiochener haben bis noch ins 3. Jahrhundert hinein, die Gläubigen von Antiochien, ja, da gab es schon Universitäten, nicht christlich und so, aber die haben immer noch gelehrt, aber immer weniger, die Bibel muss Fundament sein. Und wir sind im jüdischen Denken eingewurzelt, das haben die immer noch festgehalten, nicht? Und Römer 11 war ihnen noch hoch und heilig, vielen, wo Paulus sagt, erhebt euch ja nicht gegen die Wurzeln. Wenn ihr euch gegen die Wurzeln erhebt, werdet ihr hinausgestoßen und mit Blindheit geschlagen. Dann endet ihr in einer Fülle von Heidentum. Und so war es dann. Die Alexandriner haben gesagt, ach, die Antiochener, nicht Alexandrien, eine Stadt, die 300 vor Christus gegründet wurde in Ägypten, wurde sofort zur Handelsmetropole, wir haben es diese Woche schon mal erwähnt, Handelsmetropole, und es gab einen großen Stadtteil, der war jüdisch, ein großer Stadtteil, der war griechisch. Die Hellenen, die hatten große Universitäten, nicht? Und dann gab es einen Stadtteil, der war gemischt, und einen Stadtteil wieder anders. Damals war alles immer sehr geteilt. Also ein Stadtteil Christen. Aber diese Christen besuchten die Universitäten der Hellenen, und auf den Universitäten der Hellenen wurde eine Dreieinigkeit gelehrt, nicht? Amun Re, Honsu und Mu, Dreieinigkeit, auch die also ägyptische, assyrische und so weiter. Das waren hohe Lehrsysteme. Und die Christen gingen dahin und sagten, wir möchten auch als Christen nicht zurückstehen, denn ohne Dreieinigkeit galt man als rückständig. Und die Juden galten als bei vielen philosophisch als rückständig. Und so wollten die Alexandriner diese Lehre haben. Und die Antiochener haben gesagt, um Himmels Willen nicht, da sind wir ja raus. Viele waren ja aus der Nation gekommen. Und da beschimpfen die Professoren Alexandriens, die christlichen Professoren, die von Antiochien und sagen, die Antiochener sind verrückt. Wir wollen eine Dreieinigkeit und mit der Bibel kann man keine Dreieinigkeit schaffen. Aber sie wollen nur an der Bibel festhalten. Wir brauchen doch die Philosophie, um eine Dreieinigkeit zu schaffen. Und dann merken wir, das war der Kampf. Und dann zwischen 325 und 381 philosophieren sie an einer Dreieinigkeit und 381 wird sie abgeschlossen. Das ist jetzt ein Bild. Ich weiß, es ist eine harte Diskussion. Aber ich sehe es unter der Jugend. Viele Jugendliche, die gehen diesen Dingen heute auf den Grund. Und es hat keinen Wert, dass wir ihnen widerstehen, denn die Wahrheit siegt immer, nicht? Weil viele Jugendliche, auch wenn es viel schlechte Jugend gibt, aber es gibt ebenso viele gute Jugend, die gehen der Sache auf den Grund und analysieren die Philosophie und die Theologie. Eigentlich ein Grund zu großer Freude, weil hier Segen drauf liegt und der Glaube auch Frucht bringt, nicht? Aber es ist für uns Ältere manchmal hart, wenn man das, was man von Kindesbeinen an gehört hat und gemeint hat, das sei biblisch, weil man es mit etwas biblischen Versen untermauert hat, aber aus dem Zusammenhang das zu lassen. Ich habe da persönlich viele Prozesse erlebt, nicht? Aber ich kann sagen, ich freue mich heute und man spürt es auch, erlebt es auch, es ist auch Segen da, wenn wir den Namen dieses Gottes nicht verlästern. Und wenn wir in Demut auch lassen, was ihm nicht gefällt. Das ist aber nicht immer einfach. Aber wenn wir in der Schrift weiter dranbleiben, dann kann unser Glaube ein solcher Glaube sein, in dem wir innerlich gefestigt sind, aber der auch Gott verherrlicht. Und dann mag die ganze Welt gegen uns sein. Ich glaube, du hast das, Armin, auch in der Einleitung kurz erwähnt. Wir haben ja Römer 8 erwähnt. Paulus sagt ja, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Und so ist die Glaubenserkenntnis wachstümlich. Und da braucht es viel Barmherzigkeit, Geduld und Liebe. Das ist wichtig. Naja, ich bin schon oft, habe ich eins auf die Kappe bekommen, weil ich nicht so glauben konnte wie mein Nebenbruder. Ich habe schon manchen gesagt, du, ich würde so gerne so glauben wie du. Ich kann es nicht. Muss mich jetzt deswegen nicht verprügeln. Ach ja, wenn nicht. Aber es gibt auch ganz feine Brüder und Schwestern, die verprügeln sich gegenseitig nicht, auch wenn sie unterschiedliche Glaubenserkenntnis, Glaubenswachstum haben. Paulus freut sich ja so über die an Jeschua gläubig geworden sind und betet jeden Tag, dass sie zur Erkenntnis des Vaters kommen. Nicht? Dass sie weiter wachsen. Kolosserbrief schreibt er das, im Epheserbrief. Oh, jetzt seid ihr zum Glauben an Jeschua gekommen. Jetzt wachst hinein in die Liebe des Vaters. Wachst zu ihm hin, nicht? Bis wir in der Einheit des Glaubens, den Jeschua hat, und der Erkenntnis, die Jeschua hatte, da hineinwachsen zum Vater hin. Und da werden wir morgen etwas von dem Glauben Jeschuas reden, von der Erkenntnis Jeschuas. Das ist wirklich gewaltig, nicht? Ehrt Gott, segnet uns und unsere Familien. Amen. Aber lieber Vater, wir preisen deinen wunderbaren, herrlichen Namen, denn du hast dich geoffenbart. Der du in unzugänglichem Lichte wohnst, hast dich so geoffenbart, durch Erwählung, Herausrufung, mit einem wunderbaren Heilsplan für alle Menschen. Du bist der Lebendige, du bist der Lebensschaffende, du bist der mit uns Gehende, der mit uns Seiende. Und in, mit und durch Jeschua zu deinen Rechten verherrlichen wir dich, erheben dich und bitten, Vater, im Namen Jeschuas, zeige uns, wie du verherrlicht sein willst. Hilf uns loszulassen, was dir nicht gefällt. Loslassen ist manchmal schwer. Aber Lasten, die wir vielleicht nicht mehr als Lasten empfinden, aber durch dein Wort und deinen Geist von uns genommen werden, befreien. Denn du bist der Gott, der befreit. Und du hast uns im Wort deines Sohnes gesagt, dass die Mächte der Finsternis Menschenmörder sind. Religiöse Ideen und Meinungen, religiöser Fanatismus, Gesetze und Traditionen von Menschen erdacht und erfunden, sind Lasten. Lasten, die unser Glaubensleben belasten und dich nicht verherrlichen. Doch du hast Erbarmen und Geduld. Danke, dass du uns in Jeschua gezeigt hast, wie wir glauben sollen, wie wir dich erkennen sollen. Darum ist dieser Tag ein Geschenk deiner Liebe und wir dürfen heute dich verherrlichen bei aller Mangelhaftigkeit, die uns vielleicht anhaftet. Wir haben nichts zu fürchten, sondern wir dürfen uns freuen. Danke, Vater, für alles Wachstum, alle Hilfe, dir zur Ehre und uns zum Segen. Im Namen Jeschuas. Amen.